Der neue Ressortleiter hieß Bublik. Er war ein Duzfreund des Präsidenten, ein fetter, schwitzender Mitvierziger. Seine Stimme klang schmierig, knödelig, als wäre ihm irgendwann etwas in der Kehle stecken geblieben und die Laute bildeten sich nun drumherum. Als ich sein Büro betrat, rief er: »Ja, Scheißdreck!« Er deutete auf das an seinem linken Handgelenk befestigte Blutdruckgerät und erläuterte: diese verreckte Scheißdreckshitze bringt mich noch um hier den ganzen Vormittag schon. Ah, jetzt!« Den linken Zeigefinger zur Obacht hebend, drückte er einen leise piependen Knopf mit dem Zeigefinger der rechten. Er hielt einen Moment inne. Die Zahlen, die er schwarz auf grün vor sich sah, wiederholte er. Sie sprudelten nur so aus seinem Mund. »Ah, 180 zu 110, das geht ja, das ist gar nicht so schlecht, nicht so schlecht. Vorher war ich schon mal bei 160 zu 100, aber dann auch wieder bei 190, bei über 200, bei dieser Hitze und dieser Scheißdreckshektik.« Er riss das Gerät abrupt von seinem Handgelenk und legte es in eine Hartplastikkassette. Bei jeder noch so kleinen Bewegung, die von den Leibeswölbungen des Redakteurs auf seinen Schreibtisch und von dort auf die Kassette überging, plusterte sich die Manschette des Geräts von selbst auf mit einem leise stampfenden Geräusch, dem ein freches Blöken folgte. Es klang nach einem Teddybären, der soeben aus dem Schlaf der Jahrzehnte gerüttelt worden war. Ich begann mit seinem Locher zu spielen, testete vorsichtig dessen Durchschlagskraft an meinem Daumennagel. Bublik sagte: »Sehen Sie, es geht um die neue Kulturleitlinie. Es geht um die Entwicklung, Bildung und Mehrung der sittlichen Grundlagen des Volksgeschmacks.« Aus dem Augenwinkel sah ich, dass er ablas. Er hatte einen Stapel Blätter vor sich hingelegt, auf die ich nun selbst einen Blick werfen wollte. Er ließ mich gewähren. »Wir müssen den Menschen etwas Positives geben, gerade jetzt vor den Wahlen. Etwas, das sie mit Freude erfüllt, mit Hoffnung. Sowas in der Art. Ja, Hoffnung. Schreiben Sie mir etwas mit Hoffnung. Das kann ich sehen.« Ich besah mir den Mechanismus des Lochers genauer. Von Zeit zu Zeit nickte ich. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. »Oder auch etwas Heiteres, aus dem Alltag. Das können Sie, das kann ich sehen. Glossen. Warum Frauen nicht einpacken können und Männer nie zuhören, das ist gut, was?« Bublik hörte abrupt auf zu lachen. Testweise hatte ich einige seiner Unterlagen gelocht. Er starrte auf die Papiere in meinen Händen. Ich starrte zurück. »Was denn eigentlich für eine neue Kulturleitlinie?« fragte ich. »Na, Sie sind gut. Lesen Sie die eigene Zeitung nicht? In Zeiten, in denen der Westen unser Land mit seinem wahren Konsumismus vergewaltigt, brauchen wir eine Ideologie. Wie ein Schild soll sie sein. Nein, eher wie das Immunsystem, um den Körper unseres Landes gesund zu halten.« »Ach so, das meinen Sie. Glückliche Arbeiter, Industriegeschichtchen, klar, da habe ich noch was rumliegen. Ich ändere einfach das Datum.« Er zog laut Luft durch die Nase ein, sah mich mit spitzem Mund an. »Ich weiß nicht genau, ob wir uns eben recht verstanden haben. Einwandfrei, prima. Bis wann brauchen Sie das? 10 Minuten, Viertelstunde?« Unter seinem prüfenden Blick deuteten seine beiden geöffneten Hände plötzlich eine Scheibenwischerbewegung an. »Ah ja, da habe ich ja doch noch Termine. Und wir zwei waren ja auch fertig miteinander.« Er griff zum Telefonhörer, versohlte mit einer Hand noch eben dessen Sprechmuschel, nölte: »Meinethalben schreiben Sie etwas aus der Industrie, nur optimistisch muss es sein, heiter. Denn ja, ja, Bublik, starer, ja, gasierter, mein lieber Herr Professor, ja, danke.« Und ich war nicht mehr gemeint, obwohl er dem ein Hallo, Scheißdreck hinterher schickte. Schon wieder getrennt, was machen die zurzeit noch mit diesen Scheißdrecksleitungen? Ich lenkte meinen Schritt bereits zur Tür, als Bublik noch einmal meinen Namen rief. Ich drehte mich zu ihm um. Sein Blick ging durch mich hindurch zum entfernten Ende der Stadt und dem Gebäude der Scheißdrecks-Telefongesellschaft. Nach dutzendfachem Drücken der Wiederwahltaste rief er: »Das kann ich sehen. Schreiben Sie etwas Heiteres, Optimistisches. Echte, unverfälschte Kultur braucht keine Tragödien.« Er knallte den Hörer auf die Gabel, etwas atmete tief auf, dann blökte es laut und vernehmlich. Auf den Straßen verflüssigte sich der Asphalt, der Staub in der Luft war zum Greifen dicht. Wenn es regnete, legte sich eine Schwimmbadschwüle über die Stadt. Wir lebten wie unter Verpackungsfolie. Die alten Frauen, die vor den Eingängen der Metrostationen saßen und bettelten, wuchsen am Teer fest. Zwei von ihnen waren, die hohle Hand mit kleinen Geldscheinen bedeckt, an Ort und Stelle verstorben. Ihre Gesichter waren mumifiziert, als man sie abtransportierte. Ein russischer Oligarch, fühlte sich beim Verlassen einer Bank verfolgt und bedroht. Seine fahrigen Leibwächter hatten ohne Vorankündigung das Feuer eröffnet. Drei Kinder, die auf dem Nachhauseweg vom Schwimmen waren, wurden durch Querschläger verletzt. Das Gericht gestand den Russen eine gewisse Nervosität angesichts dieser Temperaturen zu. Ich war auf dem Weg zu einem Interviewtermin. Ein von den Sowjets mit Orden behängter Dichter, Auschwitz-Überlebender, feierte seinen 95. Geburtstag. Ich passierte einen Platz, der als einer der Treffpunkte der alternativen Szene galt, Punks, Gruftis, Schwule und Lesben. Sie saßen in einem großen Rund unter dem Schatten, den die stadtkranken Bäume spendeten, spielten Tabla und Gitarre. Ich erkannte einen Song der Band NRM, Tricherapachi, Drei Schildkröten. Uniformierte standen im Hintergrund, die Polizeimützen in den Nacken geschoben. Sie schwatzten, rauchten, mir schien, sie sangen mit den anderen. Vom Gras ging ein Geruch nach Lagerfeuer aus. Mein Kopf begann zu schmerzen. Der Jubilar war in eine Wolke beißenden Qualms gehört. Wenn er das Wort Kettenraucher nur höre, sei die ganze Erinnerung wieder da. Vor dem Abtransport, erzählte er, hätten ihnen die Nazis das Rauchen verboten. Kaum hatte Kuratschkin das Lager befreit, erbat sich der Richter eine Zigarette, inhalierte so tief, dass er dachte, er werde auf der Stelle tot umfallen. »Gut so, denn Rauchen«, polterte er, »sei Freiheit, Selbstbestimmung, Rechtssicherheit, jeder militante Nichtraucher in seinen Augen ein dreckiger Faschist.« »Rechtssicherheit«, notierte ich und unterstrich das Wort zweimal. Auf dem Rückweg folgte ich einem Impuls, der mich auf die dem Platz gegenüberliegende Straßenseite zwang. Schon von Weitem hörte ich die Sprechchöre »Bielarus, Bielarus«. Es waren weibliche Stimmen, dazu ein rhythmisches Geräusch. Als ich in Sichtweite kam, sah ich, dass es das Trommeln von Schlagstöcken auf Polizeischilden war. Ich blieb stehen, mit mir 5 oder 6 Passanten. Einen Moment kehrte vollkommene Stille ein. Dann brach das Tosen los. Die Spezialtruppen der Miliz rasten ohne vorheriges Kommando in die Menge. Eine weiß-rot-weiße Fahne sank in die Tiefe. Die Jugendlichen wichen nach allen Seiten aus, um den Schlägen der Uniformierten zu entgehen. Da erst bemerkten sie, dass sie von Zivileinheiten eingekesselt waren. Die zielten vornehmlich auf die Schienbeine, traten die am Boden Liegenden in den Unterleib, zerschlugen Gitarren und Tablas auf dem Pflaster. Vereinzelt waren noch immer Stimmen zu hören, die »Bielarus, Bielarus« skandierten. »Warum rufen sie das? Warum?« fragte ein alter Mann neben mir, der auf seinen Spazierstock gestützt stand. 2 Uniformierte spurteten zwischen den dahinrasenden Autos über den Boulevard auf uns zu, herrschten uns an, weiterzugehen. Mechanisch setzte ich mich in Bewegung, drehte mich noch einmal um, als ich das Geräusch aufjaulender schwerer Motoren hörte. Schwarz-blaue Transporter waren vorgefahren, nahmen mir den Blick auf das Geschehen. »Ausweis! Ausweis!« brüllte einer der Uniformierten den alten Mann an, der seinen Spazierstock abwehrend erhoben hatte. Als die Lastautos davonjagten, fegten bereits Zivile die Holzsplitter zusammen und schwemmten den Platz. Das Wort »Rechtssicherheit« strich ich aus meinen Aufzeichnungen.